Ja, ich habe neulich ein Interview gelesen in der Zeitschrift Chrismon mit Senta Berger, Überschrift Fragen an das Leben. Und da wurden einige Fragen gestellt. Ich nenne mal drei. Muss man den Tod fürchten? Ich fürchte ihn. Dann ist es aus, dann ist es dunkel. Solche Gedanken überfallen mich heute öfter. Die nächste Frage, wie gehen Sie mit Schuldgefühlen um? Schlecht, die begleiten mich ein Leben lang. Morgens ist die Stunde, da sie kommen, und diese Schuldgefühle gehören nun zu mir. Und dann noch eine Frage, haben Sie eine Vorstellung von Gott? Nein. Ich glaube nicht. Ich beneide aber Menschen, die das können. Das wäre doch wunderbar, weil man sich dann geborgen fühlt. Sind ja ehrlich beantwortet, alle Achtung. Das wäre doch wunderbar, wenn man glauben könnte. Das ist doch wunderbar, wenn man das Wunder des Glaubens geschenkt bekommen hat. Welch ein Wunder, welch ein Schatz. Jesus spricht von diesem Schatz. Er spricht davon, dass das Himmelreich gleich einem Schatz ist. Und ich möchte den Text mal lesen in Matthäus. Matthäus Evangelium im 13. Kapitel. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Das Himmelreich, Gottes Herrschaft, das Leben unter Gottes Herrschaft, das Leben mit Gott, das Leben mit Jesus jetzt und über den Tod hinaus, all das beinhaltet das Wort Himmelreich. Und all das ist ein Schatz, der gefunden werden will. Das Kapitel 13 vom Matthäus-Evangelium ist das Kapitel der Gleichnisse. Wunderschöne, einfache Bilder. Da ist das wogende Kornfeld, der frisch gesäte Acker, der große, ausladende Baum aus so winzigen Samen, denn der Teig für das Brot, der aufgeht, ein Fischnetz voller Fische und eben der Schatz. Das sind Bilder, die jeden begeistern können, vielleicht sogar die Sehnsucht wecken können. Und diese Bilder, diese Gleichnisse werden auf Hebräisch Maschal genannt. Und Maschal ist ein Wort für ein Bild, das einen begeistert, aber das man auf Anhieb nicht versteht. Wir müssen uns nur mal so in die Lage der Zuhörer damals versetzen. Was hat bitte schön ein Kornfeld mit dem Himmelreich zu tun? Oder ein aufgehender Brotteig mit dem Himmelreich? Aber Jesus wollte durch das Bild, durch die Bilder, Menschen erreichen, sie neugierig machen, Sehnsucht in ihnen wecken, sodass sie anfangen und Kontakt mit ihm aufnehmen, dass sie nachfragen und sich für seine Wahrheit öffnen und ihm dann nachfolgen. Die Jünger taten es. Auch einige andere der Zuhörer taten das. Markus berichtet das so. Und sie haben nachgefragt. Sie haben dadurch den Schatz entdeckt und sind Jesus nachgefolgt. Aber die meisten taten es nicht. Sie ließen sozusagen die Worte an sich abprallen. Die Bibel sagt drastisch, Sie sind verstockt. Sie hörten und hörten doch nicht. Sie sahen und sahen nicht. Sie kamen zwar in Massen, aber wollten das Vordergründige, wollten die Hilfe bei Jesus. Die Gleichnisse Jesu, die neugierig machen sollen und zum Nachfragen einladen. Ich denke an dieses Lied, das wir auch erst gesungen haben, so ist es ja immer, dass Gott das wunderbar fügt, unseren Augen verborgen, doch mit dem Herzen zu sehen. Unser Verstand kann nicht fassen, was wir im Glauben verstehen. Gott lässt sich finden, wenn wir suchen. Gott wird uns hören, wenn wir rufen. Zeige uns dein Angesicht. Und dann, Gott ist Liebe, Gott ist Geist. Und die Bilder Jesu, die Gleichnisse, die laden dazu ein, mit dem Herzen zu sehen und dann den Schatz zu entdecken, den Schatz in Jesus zu entdecken. Und welch ein Schatz ist das für uns, wenn Gott uns die Augen öffnet und wir ihn in seiner Liebe sehen dürfen. Welch ein Schatz ist dann das Leben mit ihm, ewiges Leben, über den Tod hinaus. Ich fürchte den Tod, sagt Senta Berger, dann ist es aus, dann ist es dunkel. Die Bibel macht sehr deutlich, dass es nicht aus ist mit dem Tod. Sie spricht von einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Sie spricht vom neuen Jerusalem, auch wieder so ein Bild, ein Gleichnis, das Sehnsucht wecken soll, das Vorfreude auf den Himmel wecken soll. Sie spricht davon, dass diese Stadt dann keine Sonne und kein Mond braucht, damit sie ihr scheint, denn die Herrlichkeit Gottes durchleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm, Jesus. Das ist alles andere als dunkel, alles andere als dann ist es aus. In der Offenbarung vom Johannes stehen einfach wunderschöne Verse. Da heißt es, dann, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz mehr wird sein. Denn das Erste ist vergangen. Und vielen, vielen Menschen ist dieser Ausblick auf den Himmel in ihrem Leid etwas gewesen, das ihnen Hoffnung und Trost gegeben hat. Ich fand das so beeindruckend. Ich habe mal etwas über einen 17-Jährigen gelesen, der eine sehr schwere Behinderung hatte und fast nur im Bett liegen konnte und dann mal gefragt wurde, ja sag mal, bist du nicht sauer auf Gott? Und er sagte, nee, wieso denn? Im Himmel werde ich tanzen. Im Himmel werde ich tanzen. Wir brauchen den Tod nicht zu fürchten. Jesus führt uns durch den Tod hindurch und lässt uns nicht los. Wir werden bei ihm sein. Und das, wie wir es immer singen, 10.000 Jahre und in Ewigkeit. Es mag sein, dass uns auch manchmal die Furcht vor dem Sterben überfällt. Vielleicht dann besonders, wenn wir so ein schweres, schmerzvolles Sterben miterlebt haben. Nicht umsonst gibt es viele Gesangbuchlieder, die um einen guten Tod bitten. Also in einem Buch heißt es, in einem Lied heißt es, bleib mir dann im Sterben zur Seite stehen und erleuchte meinen Geist, dass ich fröhlich ziehe hinüber, wie man nach der Heimat reist. Fröhlich hinüberziehen, wie man nach der Heimat reist. Auch für das Sterben brauchen wir die Hilfe des Heiligen Geistes. Aber wir bekommen sie auch. Gott wird sie schenken. Welch ein Schatz, welch ein Schatz, ewiges Leben. Ein zweiter Gedanke, die weitere Frage im Interview war ja, wie gehen Sie mit Schuldgefühlen um? Und die Antwort von Senta Berger war, schlecht. Die begleiten mich mein Leben lang. Morgens ist die Zeit, da sie kommen. Ich habe Menschen Unrecht getan und diese Schuldgefühle gehören nun zu mir. Vor kurzem war in den Losungen folgendes kleines Gebet. Herr, nimm die Last vergangener Kränkungen von uns. Und direkt den Sonntag drauf kam also meine Nichte zu Besuch, die Tochter meiner Schwester. Und das war ein wunderschöner, entspannter Tag. Und ich dachte daran, wie es früher gewesen war. Ich habe ja schon mal erzählt, dass früher das Verhältnis zu meiner Schwester und ihrer Familie sehr mühsam war. Die konnten mit unserem Glauben nichts anfangen. Und immer wieder gab es abfällige Bemerkungen, ließen uns unsere Rückständigkeit spüren und es gab endlose Diskussionen mit verletzenden Worten, Kränkungen. Und bei uns dann natürlich Vorwürfe, Misstrauen, Habachtstellung. Und schließlich mieden wir uns, so gut wie es irgend ging. Und etwa vor 25 Jahren, als wir in Frankfurt Kontakt zu charismatischen Gruppen kamen, habe ich zum ersten Mal etwas von der Wohltat der Vergebung gehört. Und habe unter anderem diese Kränkung auch vor Gott gebracht. Hab vergeben. Es war eine bewusste Entscheidung, nicht mehr nachzutragen. Und immer wenn Vergangenes doch wieder auftauchte, habe ich immer wieder gesagt, ich habe vergeben, ich will nicht mehr nachtragen. Und ich spürte, wie langsam diese Vorwurfshaltung und die negativen Gedanken verschwanden. Und es kam zu einer, ich würde sagen, vorsichtigen Annäherung. Wir begegneten uns freundlich, aber distanziert. Und seltsamerweise kam auch keine Bemerkung mehr, aber richtig herzlich war das noch nicht. Als erstes entwickelte sich so ein schönes Verhältnis zu meiner Nichte und dann im Herbst zu meiner Schwester. Ich habe es euch erzählt, wie ich dahin fuhr, 4 Tage und beim Umzug geholfen habe. Und das war einfach eine wunderbare Zeit, wo ich dann hinterher sagte, ich habe eine Schwester bekommen. Wir brauchen uns nicht mit vergangenen Kränkungen abschleppen. Auch nicht mit eigenen Versäumnissen und Schuld. Die müssen uns nicht unser Leben lang begleiten. Wir dürfen Belastendes bei Gott abgeben. Und auch wenn die Kränkungen noch weitergehen, wir können sie immer wieder bei Gott abladen und bitten, dass Gott uns heilt. Jesus ist unser Heiland, der Herr, der heilt. Vergebung ist das Angebot Gottes, um uns frei zu machen von Lasten der Vergangenheit und der Gegenwart. Wir sind frei. Ein dritter Gedanke. Ich möchte eine kleine Begebenheit erzählen. Ich fuhr neulich zum Malen, ich mache einen Malkurs in Obernjesa und ich hatte so ungefähr ein Jahr pausiert und fange also jetzt nochmal ganz von vorne an und ich dachte, ach, jetzt muss ich alles wieder von der Pike auf lernen. Denn das erste Mal in der Woche davor habe ich so richtig zaghaft gemalt, so ohne Schwung, so ganz klein. Und so, das wollte ich nicht wieder erleben. Und dann habe ich im Auto gesungen. Und zwar dieses Lied, das ist auch so eins meiner Lieblingslieder. Du bist der Herr, der mein Haupt erhebt. Du bist die Kraft, die mein Herz bewegt. Und so weiter. Und da kommt dann ja auch die Zeile vor. Geist des Herrn, Weh in meinem Leben, Geist des Herrn, fach das Feuer an. Geist des Herrn, du hast mir Kraft gegeben, Geist des Herrn, sei mein Rückenwind. Und ich habe wirklich, bin wirklich in Schwung gekommen, ist ja auch eine weite Tour, ganz nach Obernjeser. Und bin richtig so zuversichtlich reingegangen und habe meine Sachen hingestellt und fing dann an. Anfangs aber wieder klein, klein. Ich mal so ein Bild ab von einem Weg. Und im Herbst, im Herbstlaub. Und das war auch wieder so zaghaft und dachte ich, nein, das brauche ich nicht mehr. Und dann habe ich den großen Pinsel genommen und habe angefangen, erstmal die Baumstämme zu malen und mit Schatten und mit Lichtern. Und das sah einfach dann so toll aus. Ich habe also wirklich so gerne da gestanden und gemalt und bin immer wieder so an die Tür gegangen, um das von Weitem anzugucken und fand das also wunderbar. Ich habe mich so darüber gefreut. Gut, das ist eine klitzekleine Sache. Es gibt ja viel größere Herausforderungen, wo wir denken, das schaffe ich nicht. Vielleicht habt ihr so etwas vor Augen, vielleicht ein Gespräch, das dran ist, oder eine Begegnung mit Menschen, die euch Probleme machen, oder vielleicht aber auch eine Diagnose vom Arzt, die euch Angst macht. Und dann auf Gottes Möglichkeiten sehen, sich sein Wort vor Augen halten. Also zwei meiner Lieblingsstellen sind ja, wenn Herausforderungen da sind, und ich habe wirklich viele Herausforderungen gehabt und jetzt nicht mehr ganz so große, aber früher war es schon heftig manchmal, wo ich meinte, das schaffe ich nicht. Eine Stelle aus dem Jesaja, ihr kennt die, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Es ist wunderbar, dass sie mit Schwingen auffahren wie mit Flügeln. Dann aus dem 2. Korintherbrief dieses, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und diese Worte dann für uns in Anspruch nehmen und mit Gottes Kraft rechnen und dann mutig Dinge anpacken, mit einem großen Pinsel, meinetwegen. Der Theologe Eckstein sagt mal, wenn ich die Herausforderung meines Alltags nicht länger als meine Verlegenheiten wahrnehme, sondern als Gottes Gelegenheiten, dann frage ich nicht mehr, wie mache ich das, sondern wie machen wir das? Dann heißt es nicht verzweifelt, wie soll ich Erschöpfter das noch schaffen, sondern erwartungsvoll, wie willst du, mein Schöpfer, das durch mich schaffen? Unser Leben ist nicht so klein, klein. Es darf kraftvoll sein, mit der Kraft Gottes. Und das ist wunderbar. Wodurch habe ich in meinen klitzekleinen Problemen Mut bekommen? Ich habe gesungen. Ich habe Gott gelobt. Ich habe gebetet. Beten, loben, bitten, Fürbitte. Wir hatten am Wochenende den Frühstückstreffensvortrag mit dem Thema Angst in Kraft verwandeln. Da war die Rede davon in dem Referat, dass wir der Angst durch Reframing die Kraft nehmen können. Also die Angst in einen neuen Rahmen stellen. Und das ganz einfach als Beispiel, wenn ein Kind, also eine Mutter erzählt mal, sie wurde ans Bett ihres Sohns gerufen und er sagt, ich habe solche Angst im Garten, da muss ein Tier sein, das fürchterliche Geräusche macht und ich kann nicht schlafen. Und dann ging die Mutter ans Fenster und kriegte mit, dass nebenan im Gemeindehaus die Posaunenanfänger anfingen und dieses und offensichtlich komische Geräusche von sich gaben, wie das klar ist, wenn man anfängt, ja, und dass das die Ursache für diese Geräusche war. Und als das Kind das wusste, da war die Angst natürlich weg. Angst, also Reframing. Ja, und dann dachte ich, Reframing, das ist ein gutes Wort. Beten ist Reframing. Bitten ist Reframing. Denn durch Bitten stellen wir diese Situation, auch die Angstsituation oder die Herausforderungssituation, in einen anderen Rahmen, nämlich in den Wirkungskreis Gottes. Jesus fordert uns förmlich dazu heraus. Er sagt, bittet, so wird es gegeben, euch gegeben. Bittet, tut es, stellt es in den Wirkungsbereich Gottes und er handelt. Es gibt dazu den steilen Satz von Bill Hybels, Gebet bewegen wir den Arm Gottes. Wenn wir arbeiten, dann arbeiten wir. Aber wenn wir beten, dann arbeitet Gott. Gott will so viel auf unserer Welt tun. Er möchte eingreifen im Leben von Menschen. Er möchte ihnen Hoffnung, Hilfe und Zuversicht geben. Deswegen fand ich einfach auch dieses Bild mit dem kleinen Tropfen im großen Ozean so wunderbar. Diese kleinen Tropfen von uns, wo Gott durch uns etwas tut. Ich möchte so ein kleines Beispiel nennen. Vor ungefähr einem Jahr wurde bei uns bekannt in Nikolausberg, dass jetzt auch Flüchtlinge nach Nikolausberg kommen. Und die Kirchengemeinde hatte eingeladen ins Gemeindehaus, denn eine Familie sollte nach Nikolausberg schon mal kommen und der Sohn in den Kindergarten. Hatte eingeladen Menschen, die bereit sind zu helfen. Und es kam, das fand ich also ganz toll, 40 bis 50 Leute. Wir alle eben auf dem Herzen zu helfen. Und eine Familie sollte kommen. Und da sagte einer noch so eine tolle Bemerkung, jetzt kloppen wir uns alle um eine Familie, weil jeder helfen wollte. Und ich habe dann einfach weiter gebetet, dass Gott uns da führt. Und einige Zeit darauf kriegte ich einen Anruf von einer Frau, die beim Frühstückstreffen war und bei der Gesprächsgruppe hinterher bei mir mit dabei war. Und mich daher kannte und sagte, ja, in ihrer Gemeinde ist diese Familie, sie ist in der Martin-Luther-Gemeinde in der Stadt Göttingen und die wohnen inzwischen in Nikolausberg, hatten eine Wohnung gekriegt, ob ich mit ihr nicht die Familie besuchen wollte. Eine Migrationshelferin, die würde übersetzen. Und ich bin dann hingegangen. Und über diesen Dolmetscherin haben wir uns dann unterhalten können und haben dann so mitgekriegt, dass das Kind inzwischen im Kindergarten ist, dass der Mann eben einen Deutschkurs in der Stadt macht, aber die Frau, weil sie eben noch ein kleines Kind ist, das nicht kann, sondern zu Hause ist. Und so ganz spontan sagte ich dann, ja, ich könnte ja mit ihr Deutsch machen, wenn sie möchte. Und so fingen wir an, auch zu dritt, eben mit Deutsch und haben so viel gelacht dabei. Das war also einfach jedes Mal so einmal in der Woche nur. Aber war einfach immer eine ganz schöne Zeit und seitdem kennen wir uns und sie hat Deutschkurse besucht. Dann dachte ich, da muss ich ihr jetzt keinen Deutschkurs mehr mit ihr machen. Und inzwischen schreiben wir so ihre Geschichte. Und dabei lernt sie ja auch noch so ein bisschen Deutsch. Und wir sehen uns ab und zu, wir feiern mit ihnen und er hilft uns manchmal im Garten und das ist auch toll. Und ich habe so Gottes Arm darin gesehen, dass wieso habe gerade ich den Kontakt zu dieser Familie bekommen? Das sollte so sein. Und wir beten jetzt weiterhin für ein Bleiberecht. Fürbitte, Bitten, Reframing, die Situation in den Wirkungskreis Gottes stellen und ihn arbeiten lassen. Wir beten für Claudia, ja, für Familien, für Geschwister, für den Paulustreff, für die Situation in Syrien, im Irak, für die Situation in unserem Land. Wir beten um den Geist der Versöhnung und des Friedens. Wir beten um Gottes Erbarmen. Wir bitten darum, dass Gott seinen Arm bewegt. Ja, und wir sehen manchmal auch die kleinen Zeichen der Herrschaft Gottes in allem Leid. Also wir kriegen zum Beispiel die Zeitschrift von Open Doors. Das ist eine Organisation, die eben auch gerade in Syrien und im Irak und in Flüchtlingslagern hilft. Und da ist etwas davon zu lesen, zu sehen oder zu lesen von diesen kleinen Heilstaten Gottes, nämlich wie Menschen Gottes Liebe in dem Elend weitergeben oder wie Menschen dort zum lebendigen Glauben an Gott kommen. Kleine Zeichen der Himmelsherrschaft Gottes. Und durch unser Beten, durch unser Bitten beteiligt sein an Gottes Wirken in dieser Welt. Das ist wunderbar. Das ist ein Schatz. Und über allem Bitten steht der tröstende und stärkende Ausblick, dass Gott sagt, siehe, ich mache einmal alles neu, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Noch ist es die alte Erde. Noch ist es unser altes Leben, wo so viel Elend, wo so viel Not, so viel Leid ist und wo vieles so sinnlos erscheint. Und ich denke, das geht uns allen so, dass es uns manchmal an der Herrschaft Gottes zweifeln lässt. Corrie ten Boom, eine holländische Christin, hat versucht, das so zu veranschaulichen mit einem Bild, vielleicht auch mit einem Gleichnis, sodass wir das mit dem Herzen sehen können, was da gemeint ist. Nämlich mit einer Stickerei, die wir zu Lebzeiten nur von der Rückseite sehen. Können wir das eben anmachen? Ja. Unsere Welt, ja auch unser Leben, so wie diese Rückseite. Wir sehen da nur so ein sinnloses Durcheinander. Kein Muster ist zu sehen, nur so ein Durcheinander von Fäden, von abgerissenen, von abgeschnittenen Fäden, die ohne Sinn so ins Leere hängen und dann Knoten über Knoten, ein wüstes Durcheinander, ein Bild, ein Sinn, nicht darin zu sehen. Das ist die Rückseite unseres Lebens und der Welt, wie wir sie hier sehen. Aber Gott kennt schon die Vorderseite. Er kennt das Muster. Er kennt das Muster, er kennt das Ergebnis, die Krone. Die Krone als Ausdruck seiner Herrlichkeit. Den neuen Himmel, die neue Erde. Das ist die Vorderseite. Und einmal werden wir diese Vorderseite sehen und alles wird sich zu diesem wunderbaren Bild unseres Lebens fügen, weil Gott es gefügt hat. Auch die Welt wird sich fügen zu einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Welch ein Schatz, mit dieser Hoffnung und Gewissheit leben zu dürfen. Ein Schatz, den Gott uns hat finden lassen, unvermittelt oder nach langer Suche. Jesus, unser Schatz, der uns den Himmel geöffnet hat. In einem wunderschönen Lied heißt es, Jesu, meine Freude meines Herzens Weide, Jesu, meine Zier, Jesus, mein Schatz. Und dann das Letzte, außer dir soll mir auf Erden nichts sonst liebers werden.